Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Heieiei, das war ein richtig dickes Ausrufezeichen. In der Neuauflage des Eastern Conference Finals haben sich die Boston Celtics nämlich gegen die Cleveland Cavaliers deutlich mit 102 zu 88 durchgesetzt. Ein sehr beeindruckender Sieg. Vom Ergebnis her lag der große Unterschied vielleicht an den drei spielfreien Tagen, die die Celtics den Cavaliers voraus hatten. Waren sie einfach ausgeruhter als die Cavs? Unser Experte Felix Amrain, der Moderator von Triple Double, dem NBA Talk hier auf meinsportradio.de, wird uns das gleich erklären. Außerdem sprechen wir über das Ende der Siegesserie der Mavericks, die von Steph Curry abgeschossen wurden. Wir analysieren die Prügel, die OKC den Lakers verpasste. Wir sprechen über den dominanten Auftritt der Nuggets gegen die Suns und den klaren Sieg der Rockets über die Magic und das ohne James Harden. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Ja, die Houston Rockets siegen 116 zu 98 gegen die Orlando Magic, obwohl James Harden nicht dabei war.
Ja, man muss das sicherlich mit Vorsicht genießen. Die Orlando Magic sind nicht mehr das Team, das wir aus den ersten Wochen dieser Saison kannten, haben ja ihrerseits selber große Probleme, stehen jetzt nach der Niederlage bei 12 zu 27. Aber es ist eben auch deutlich geworden, dass die Houston Rockets mehr sind als James Harden. Und das vor allem, weil sie jetzt in dieser Saison eben mit Chris Paul jemanden besitzen, der dafür die nötige Entlastung sorgen kann. Und das selbst in Nächten, in denen er selber den Korb nicht gut trifft. Heute Nacht traf Chris Paul lediglich 3 seiner 13 Würfe, aber er verteilte eben auch 13 Assists, 10 davon allein in der ersten Halbzeit und macht es so natürlich dann seinen Mitspielern deutlich, deutlich einfacher, ihrerseits zum Korberfolg zu kommen und somit dann für ein sehr, sehr ausgeglichenes Scoring bei den Houston Rockets letzten Endes zu generieren. Und am Ende war dann etwas überraschend Gerald Green, den sie ja jetzt so ein bisschen aus dem Hut gezaubert haben, der ja so ein Wandervogel der NBA ist, derjenige, der die meisten Punkte auflegte. In 28 Minuten, die er von der Bank kam, hat er dann 27 auf dem Boxscore stehen, traf dabei überragende 7 von 10 Dreiern. Dazu dann außerdem noch Ryan Anderson in der Starting Five, Trevor Ariza, Clint Capela, allesamt genauso wie Eric Gordon mit mehr als 10 Punkten und damit natürlich, wie gesagt, eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung. Capela mit 8 von 12, unter anderem Eric Gordon dann mit schlechter Wurfnacht eigentlich, aber immer noch mit 17 Punkten. Also es war eine sehr, sehr ausgeglichene Leistung bei den Houston Rockets und somit war die Partie dann auch schon relativ früh entschieden. Es stand zur Pause 55 zu 41. Im dritten Viertel ging dann die Führung zwischenzeitlich auf bis zu 28 Punkte hoch und dann war die Messe im Prinzip auch gelesen. Die Orlando Magic konnten dem nicht mehr so richtig viel entgegensetzen, kam zwar noch mal so ein bisschen ran dann in der Garbage Time, die ja dann relativ lange wurde. Aber das war in Summe dann einfach zu wenig, was eben auch daran lag, dass sie ihre Würfe nicht gut trafen. Aaron Gordon beispielsweise 16 Punkte aufgelegt, brauchte dafür aber 23 Würfe, traf nur 7. Evan Fournier 2 von 11. Und das spiegelt sich dann auch im Prinzip in der kompletten Mannschaft wieder. 38,5% dann nur aus dem Feld, gar nur 19,4 von der Dreierlinie zum Vergleich. Die Houston Rockets dort mit 44% und dann hast du natürlich keine Chance, so ein Spiel zu gewinnen. Die Orlando Magic unterliegen also, wie man das vorher erwarten konnte, klar. Und die Houston Rockets zeigen aber eben, dass sie angesichts auch der kommenden Spiele, die da bevorstehen, die jetzt nicht so ganz, ganz große Herausforderungen sind, mal vom Duell mit den Golden State Warriors abgesehen, durchaus in der Lage sind, auch ohne James Harden Spiele zu gewinnen.
Und dann gucken wir auf die Washington Wizards, die zu Hause mit 121 zu 103 gegen die Knicks gewonnen haben. Bradley Beal 27 Punkte. Der hat sich da die meisten Punkte auf Seiten der Wizards gesichert und diesen Sieg dann am Ende mit herausgeschossen. War am Ende ein relativ leicht gefallener Sieg der Wizards über die Knicks. 22. Saisonsieg der Wizards, die eigentlich immer besser ins Rollen kommen. Und ganz gut im Rollen, da waren eigentlich auch die San Antonio Spurs, aber deren Rollen ist gestoppt worden, denn die 76ers, die haben sie geschlagen. In Philadelphia ging es mit 112 zu 106 für die Hausherren aus.
Ja, Greg Popovich machte mal wieder das, was ja eigentlich seit dieser Saison nicht mehr so richtig erwünscht ist, nämlich einfach die halbe Mannschaft zu Hause zu lassen. Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Rudy Gay und Green blieben allesamt zu Hause und spielten nicht für die San Antonio Spurs. Damit sah dann natürlich die Starting Five auf einmal ganz, ganz anders aus. Wir hatten LaMarcus Aldridge, Kyle Anderson, Pau Gasol, DeJounte Murray und Brian Forbes dann auf einmal in der Starting Five. Und nichtsdestotrotz waren die San Antonio Spurs durchaus daran interessiert und auch gar nicht so weit davon entfernt, ihre 12 Siege andauernde Winning Streak gegen die 76ers am Leben zu erhalten und daraus 13 zu machen. Am Ende wurde es dann eben doch die erste Niederlage nach langer Zeit. Und das lag vor allen Dingen an einer Person, die lange, lange Zeit fraglich war, nämlich Joel Embiid. Da wirkte es zunächst so, als könnte er gar nicht spielen, aufgrund der Probleme, die er an der rechten Hand hatte. Aber Joel Embiid entschied dann, es geht, und es ging. Und das in beeindruckender Art und Weise. 21 Punkte von ihm, 11 Rebounds, dazu 4 Assists, 4 Blocks. Und ja, am Ende dann vielleicht auch eben die entscheidenden Momente, die er auflegte. Gerade zu Beginn des Spiels, als die 76ers wirklich gut in die Partie kamen, hatte er dann 6 Punkte, 6 Rebounds nach dem ersten Viertel aufgelegt. Sie führten bereits mal mit 9 Punkten nach knappen 7 Minuten. Die San Antonio Spurs kamen dann allerdings wieder ran. Die 76ers ließen die Lücke wieder aufgehen, hielten diese dann auch relativ lange offen, bis dann so gegen Mitte, Ende des dritten Viertels ein Zwischenspurt der Spurs, die doch wieder ganz, ganz klein werden ließ. Das Spiel war dann im vierten Viertel recht ausgeglichen. San Antonio war dran, aber dann kam eben nochmal Joel Embiid in Zusammenarbeit mit letzten Endes seinem Co-Star, wenn man das so nennen möchte, Ben Simmons, und mit J.J. Redick, und die machten dann letzten Endes den Deckel drauf. Ben Simmons machte zunächst stellte zunächst auf 106 zu 103 mit einem Freiwurf, und dann war es J.J. Redick, der den langen Jumper reinschmiss, den Joel Embiid dann eben assistierte, und am Ende dann nochmal Simmons mit dem Dunk aus kurzer Entfernung, und dann war die Partie im Prinzip entschieden. Die San Antonio Spurs machten angesichts dessen, wen sie da alles zu Hause ließen, relativ viel richtig. Patty Mills von der Bank kommt mit einer guten Partie, 26 Punkte von ihm, dazu 24 Punkte, 14 Rebounds, also das Double-Double von LaMarcus Aldridge, 14 und 15 Punkte von Anderson und Forbes. Aber die 76ers, ich hatte es angesprochen, machten in Person von Joel Embiid eben schon viel richtig und in Person von J.J. Redick und Ben Simmons eben auch noch, 26 Punkte für Simmons dazu, 5 Rebounds, 4 Assists, und von Redick kamen nochmal 20 Punkte. Am Ende, wie gesagt, ein knapper Sieg für die 76ers, die endlich diese Negativserie gegen die San Antonio Spurs durchbrechen konnten, und wie gesagt, die San Antonio Spurs, die werden das verkraften können, hatten es zwischenzeitlich auch so ein bisschen versucht, mit Ben Simmons an die Freiwurflinie schicken, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen, aber da war er dieses Mal relativ abgezockt, traf immerhin 2/3 seiner Würfe, und so war das dann letzten Endes keine erfolgsgekrönte Geschichte, aber die, wie gesagt, 76ers beenden die Negativserie, und die San Antonio Spurs werden es angesichts einer Bilanz von 26 zu 13 verkraften können.
Und 26 Siege bei 10 Niederlagen haben auch die Toronto Raptors auf dem Konto. Zuletzt 124-115 in der Nacht bei den Chicago Bulls, obwohl sie im ersten Viertel nicht gut drauf waren. 21-31 ging das aus Sicht der Toronto Raptors aus. Die Bulls also zunächst in Führung, doch die Raptors arbeiteten sich zurück ins Spiel, und vor allen Dingen DeMar DeRozan, der drehte auf. Im dritten Viertel machte er 18 seiner insgesamt 35 Punkte, und damit führte er die Raptors zurück auf die Siegerstraße und am Ende zum 124-115 Sieg, und das war der 12. Auswärtssieg der Toronto Raptors. Wir gucken auf die Timberwolves, die auswärts bei den Nets angetreten sind und dort mit 97-98 knapp verloren haben.
Ja, eigentlich ja so eine Partie, wo man vor dem Spiel gesagt hätte, das ist eine ganz klare Geschichte. Die Timberwolves haben jetzt 7 der letzten 8 Spiele gewonnen. Die Bilanz der Brooklyn Nets spricht dann auch nicht unbedingt dafür, dass es da die große Überraschung geben wird. Und nichtsdestotrotz war dann am Ende der Sieg von Brooklyn überhaupt nicht unverdient. Es war eine sehr, sehr ausgeglichene Partie über die ersten anderthalb Viertel. Dann kam Brooklyn das erste Mal so ein bisschen auf, konnte wegziehen. Die Ja, Minnesota Timberwolves konnten die Lücke dann allerdings zumindest klein halten, nur um dann den Start ins dritte Viertel nochmal komplett zu verschlafen. Und am Ende musste dann trotzdem eben die ganz, ganz knappe Entscheidung her, weil Minnesota dann doch aufwachte, so ein bisschen sich auf seine eigene Klasse besann. Insbesondere Jimmy Butler ging dann voran, machte das, wofür das Team ihn geholt hat, hat dann am Ende auch 30 Punkte auf dem auf der Habenseite stehen und war damit dann natürlich auch Topscorer seines Teams. Aber nichtsdestotrotz sollte es nicht lang, weil eben Spencer Dinwiddie 9,7 Sekunden vor dem Ende zum Jumper hochgegangen ist und den dann eiskalt verwandelt hat. 25 und 26 Punkte waren es dann am Ende für ihn, oder Punkt 25 und Punkt 26. Und damit ist das Career High eingestellt. Es war dann so, dass Jimmy Butler sogar noch die Möglichkeit auf den Game Winner für die Timberwolves hatte, allerdings den Korb dann nicht traf. Und ja, das war aber vielleicht auch gar nicht so das ganz große Problem, das die Timberwolves in dieser Nacht mit sich rumgetragen haben. Das Problem, das lag an einer ganz anderen Stelle und die lag irgendwo in Downtown, also jenseits der Dreierlinie. Sie nahmen nur 11 von 80 Würfen von Downtown, was in der heutigen NBA ja wirklich eine unglaublich geringe Zahl ist. Wir denken an die Houston Rockets oder auch an viele andere Teams, die beinahe die Hälfte oder mehr als die Hälfte ihrer Würfe von Downtown nehmen. Und sie nahmen heute Nacht gerade mal ein Achtel. Und dann kam eben auch noch hinzu, dass der Wurf überhaupt nicht fallen wollte. Sie haben einen einzigen Dreier im kompletten Spiel versenkt und dann hast du einfach riesengroße Probleme. Da hilft dir dann auch nicht so richtig, dass du irgendwie nur 8 Turnover produziert hast und ja, unter dem Korb ganz gut gearbeitet hast. Auf der anderen Seite eben die Brooklyn Nets, 30 von 72 Würfen von Downtown genommen, 14 davon getroffen, also 46, fast 47% ihrer Dreierwürfe gingen rein. Besonders hervorheben muss man da Joe Harris und Spencer Dinwiddie, die beide 4 trafen. Joe Harris insbesondere bei nur 5 Versuchen. Am Ende er dann übrigens mit 17 Punkten von der Bank. Die Wurfquote allgemein besser bei den Nets. Allerdings eben das Spiel auch viel, viel anfälliger für Turnover. 19 Stück produzierten sie da und holten somit natürlich dann die Minnesota Timberwolves auch immer wieder zurück ins Spiel. Schenkten ihnen einfache Punkte, schenkten ihnen einfache Wurfversuche. Und so blieb diese Partie eben eng. Aber am Ende machte Spencer Dinwiddie eben den Deckel drauf. Und die Brooklyn Nets gewinnen damit das zweite Spiel im Januar und damit schon eins mehr, als sie im kompletten Januar 2017 gewonnen haben. Die Brooklyn Nets stehen vielleicht bei einer miserablen Bilanz von 15-23, befinden sich aber nach den verheerenden Jahren insgesamt auf einem richtig guten Weg oder auf einem guten Weg zumindest, wenngleich natürlich die Zukunft immer noch nicht rosig aussieht. Und sie zeigen in dieser Saison auf jeden Fall, dass sie in der Lage sind, auch die großen Teams zu schlagen, insbesondere wenn, wie Minnesota heute Nacht eben, dann so ein bisschen das Wurfglück fehlt.
In der Lage ist, auch mal nicht spannend zu machen, sind auch die Milwaukee Bucks. Die haben ja so eine leichte Tendenz, auch gerne mal zwischendurch so ein bisschen abzuschalten und dann den Gegner wieder ranzulassen. In der Nacht war das überhaupt nicht der Fall. 122 zu 101 am Ende der Sieg über die Indiana Pacers. Und der war so früh eigentlich schon klar, dass auch The Greek Freak nach 3 Vierteln bereits seinen Abend beenden konnte. Giannis Antetokounmpo 31 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists. Der durfte sich dann im Schlussabschnitt ausruhen. Und an diesem Ergebnis von 122 zu 101, da war dann auch das nicht mehr zu ändern. Denn Giannis Antetokounmpo, der brauchte nicht weiter mitmischen. Seine Kollegen konnten es auch so ohne ihn hinkriegen. Wir machen gleich noch weiter hier mit der NBA auf meinsportradio.de. Wir haben noch 6 weitere Spiele, auf die wir in der letzten Nacht zurückblicken. Mit unserem Kollegen Felix Amrain, dem Moderator von Triple Double, unserem NBA-Talk hier auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die tägliche NBA-Berichterstattung hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit unserem Kollegen Felix Amrain von Triple Double, dem NBA-Talk. Hier bei uns im Programm geht weiter und wir blicken auf das Duell der Pistons zu Gast bei der Miami Heat. Am Ende Miami mit dem 20. Saisonsieg 111 zu 104.
Ja, durchaus ja ein Duell um die Playoff-Plätze oder um direkte Konkurrenten in den Playoffs. Und da war es natürlich bitter für die Detroit Pistons, dass sie ausgerechnet eben in dieser Nacht auf eines ihrer Kernstücke verzichten mussten, nämlich Andrew Drummond, der mit Rippenproblemen fehlte. Aber sie hatten da jemanden als Ersatz und der hat seine Sache gut gemacht, nämlich Boban Marjanovic. Und der machte dann am Ende 15 Punkte, sammelte 9 Rebounds ein. Nicht ganz so dominant wie eben Andrew Drummond, aber stand auch nur 22 Minuten auf dem Feld und ließ zumindest bei Kelly Olynyk oder hinterließ bei Kelly Olynyk bleibenden Eindruck. 2,21 Meter ist der gute Herr groß. Und Kelly Olynyk sagte nur, that's one big human being. Also es ist ein sehr, sehr großer Mensch und da hat er natürlich nicht Unrecht. Und er fügte aber noch hinzu, but he's skilled too. Also er hat es auf jeden Fall auch am Ball drauf. Und insgesamt war es eine Partie, die über die komplette Spielzeit sehr, sehr eng war. Und Kelly Olynyk spielte dann am Ende eine der entscheidenden Rollen, als die Partie in die Schlussphase ging. Nachdem, wie gesagt, das Spiel über große Strecken ausgeglichen war, war Olynyk dann in den entscheidenden Situationen beteiligt. Er hatte das Team bis dato weithin getragen, 25 Punkte, 13 Rebounds aufgelegt und dann in der letzten Minute den Loose Ball zu Richardson getippt, damit er eben im Spiel bleibt und damit der Ballbesitz weiterhin bei den Miami Heat bleibt. Und er hatte eben auch gesehen, dass er den Ball nicht per Rebound fangen kann, sondern eben ihn antippen muss. Und das gutierte dann eben auch sein Coach. Der Ball ging zu Richardson und der besorgte dann letzten Endes zunächst erstmal den ersten Korb. Dann war Goran Dragic an der Stelle, passte auf Olynyk und dann war die 5-Punkte-Führung perfekt für die Detroit Pistons und somit das Spiel so ein bisschen vorentschieden. Für die Miami Heat, so rum wird jetzt ein Schuh draus. Und die Detroit Pistons kamen dann eben nicht mehr richtig ran, hatten dann nicht mehr den letzten Punch. Und so gab es dann letzten Endes den Sieg für die Miami Heat, weil eben Kelly Olynyk seine Sache da vorne gut machte, 11 von 15 Würfen traf. Goran Dragic hatte ich schon angesprochen, eben mit dem vorentscheidenden Assist, dann auch 24 Punkte, 13 Assists bei nur 3 Turnovern für ihn. Dazu Richardson mit 22 Punkten. Also eine sehr ausgeglichene Leistung, gerade in der Starting Five. Dazu James Johnson, Wayne Ellington von der Bank kommt mit 16 und 12 Punkten. Hassan Whiteside in 17 Minuten mit 10 Punkten. Und bei den Pistons, da war es in Abwesenheit von Drummond vor allen Dingen Avery Bradley, aber eben auch Reggie Bullock und Tobias Harris, die dann die Scoring-Last übernahmen. 15 Punkte für Bradley, 17 und 19 für Bullock und Harris. Dazu von der Bank kommt gleich nochmal 2 Spieler über 10 Punkte. Also eine sehr, sehr homogene Scoring-Leistung dann bei den Detroit Pistons. Und die verlieren am Ende eine enge Partie, weil mit Kelly Olynyk an dem Tag eben einer einfach vielleicht den einen gedanklichen Ticken schneller war als alle anderen. Und das, obwohl er ein One Big Human Being sich gegenüber sah.
Und auch die Phoenix Suns verlieren bei den Denver Nuggets. Die Suns verlieren mit 111 zu 134, obwohl sie in der ersten Halbzeit noch den Ton angegeben hatten. Nach 24 Minuten stand es 67 zu 61 für die Phoenix Suns. Doch dann drehten die Nuggets auf, gewannen das dritte und das vierte Viertel deutlich mit 37 und 36 Punkten, die sie selber erzielten. Und Gary Harris, der war mit 36 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists insgesamt der dominierende Mann für die Nuggets bei diesem 20. Saisonsieg. Wir gucken auf die Cavaliers gegen die Celtics und ich hatte ja eingangs schon gesagt, Neuauflage des Eastern Conference Finals, in dem die Boston Celtics ein richtig, richtig dickes Ausrufezeichen gesetzt haben mit 102 zu 88. Die Cavaliers schlugen. Felix, lag's an dieser 3-Tage-Pause, die die Celtics hatten? Waren die einfach ausgeruhter oder wo hast du den Schlüssel zum Sieg gesehen?
Ja, das ist sicherlich ein Faktor gewesen. Es kam ja nicht nur dazu, dass die Boston Celtics 3 Tage Pause hatten, sondern dass die Cleveland Cavaliers auch noch Back-to-Back spielen mussten, also jetzt quasi gar keine Pause hatten. Und dann kam so ein bisschen alles zusammen für die Cavaliers. Sie haben dann natürlich auf Isaiah Thomas verzichtet, der nach seiner Hüftverletzung eben nicht Back-to-Back spielen sollte. Sie hatten dazu dann auch noch das Problem, dass Kevin Love sich, man weiß nicht genau wann, aber er hat sich irgendwann im Laufe des Spiels verletzt, spiegelte sich auch in seiner Leistung wieder, spielte katastrophale 21 Minuten, traf lediglich 1 von 11 Würfen. Und man hatte schon den Eindruck, dass die Cleveland Cavaliers ein Stück weit einfach müde waren und die Boston Celtics den gedanklichen Schritt schneller, dass sie einfach fitter waren, nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Und dann war es letztlich so, dass bei den Cavaliers eben keiner außer LeBron James so richtig dagegen halten konnte. Kyle Korver hatte zwischenzeitlich mal noch so eine Phase, in der er ganz gut drauf war, aber ansonsten war da eben viel Stückwerk dabei bei den Cavaliers, die am Ende keine 35% aus dem Feld trafen, lediglich ein Viertel von Downtown. Und das war dann in Summe einfach zu wenig. Positiv heraus ja, stellen muss man wahrscheinlich, dass die Cleveland Cavaliers trotz eben dieser Offense, die überhaupt nicht lief, dennoch ganz ordentliche Defense gespielt haben. Sie haben es geschafft, ja, das Spiel lange in einem Rahmen zu halten, der eng war, der spannend war, oder zumindest eine Halbzeit versucht, das so zu halten. Da waren sie einfach in der Lage, ja, Fastbreak-Punkte für Boston ganz, ganz schwer zu machen. 4 Stück waren es dann tatsächlich nur in den ersten 24 Minuten, während Cleveland 13 hatte. Und so ja, konnten sie zumindest in 24 Minuten die Partie in einem engen Rahmen halten und das Spiel spannend. Danach ging das Fenster sehr, sehr schnell weit auf. Die Boston Celtics zogen mit Beginn des dritten Viertels ja auf 20 Punkte davon. Und danach war da tatsächlich ja die Messe gelesen, das Spiel vorbei. Garbage Time dann auch relativ lang, weil es eben die Cleveland Cavaliers zwar nochmal so auf 18 Punkte heranschafften, aber das war dann in Summe trotzdem zu wenig. Woran lag es dann auf Seiten der Celtics? Nicht an Kyrie Irving, wie man vielleicht von Meyer ja vermuten konnte. Der erlebte nämlich eher eine schlechte Nacht, hatte zwar 6 Assists und 9 Rebounds, aber traf nur ein Drittel seiner Würfe ganz grob über den Daumen, 5 von 14, traf keinen einzigen Dreier, 0 von 5 und hatte da ja so ein bisschen ähnliche Probleme wie unter anderem Marcus Morris, der auch nicht gut traf in der Starting Five, oder Jaylen Brown. Aber die Celtics, und das ist natürlich ein Trumpf in diesem Jahr, oder war es auch ja schon in den letzten Jahren, haben einfach eine sehr, sehr tiefe Bank. Und da waren Marcus Smart und Terry Rozier, und die haben beide wirklich gute Nächte gespielt, trafen dann für 15 und 20 Punkte. Von der Bank kommt Rozier am Ende wahrscheinlich der Mann des Matches, traf 4 von 6 Dreiern, 8 von 12 Würfen in 20 Minuten eben für 20 Punkte und hatte damit natürlich entscheidenden Anteil. Gucken wir kurz auf den Deutschen, Daniel Theis bei den Celtics, war eigentlich gar nicht so richtig für die Rotation eingeplant, musste dann dennoch mal in die Bresche springen, weil Aaron Baines zwischenzeitlich verletzungsbedingt behandelt werden musste, war dann in diesem Moment auch zur Stelle, konterte mit 2 ja, schnellen Dreiern für 6 Punkte ja den ersten Annäherungsversuch der Cavaliers dann eben im zweiten Viertel und konnte so ja Kyle Korver so ein bisschen was entgegensetzen, der zu diesem Zeitpunkt 4 Dreier traf. Am Ende stand er dann bei 5 von 8, 15 Punkte für ihn. Und wie gesagt, bei den Cavaliers, da war es eben so eine gebrauchte Nacht. LeBron James am Ende 7 Rebounds, 6 Assists, 4 Turnover, 19 Punkte für ihn, 8 von 15 Würfen getroffen. Kevin Love eben, wie gesagt, 1 von 11, Jay Crowder 2 von 12. Ja, und das ist dann in Summe einfach zu wenig. Jeff Green von der Bank kommt beispielsweise eben 3 von 11, Dwayne Wade 2 von 10. Und da hatten sie einfach viel, viel größere Probleme als die Boston Celtics, die in Summe eine gute Leistung ablieferten. Jason Tatum beispielsweise eben auch noch mit 15 Punkte. Und der machte ja seinen, wenn man so möchte, vielleicht Vorgänger Jay Crowder das Leben zur Hölle. Der hatte da überhaupt kein gutes Homecoming. Er ist ja damals zusammen, oder damals im letzten Sommer, mit Isaiah Thomas zu den Cavaliers geschickt worden. Und das hat er sich sicherlich anders vorgestellt, wenngleich der Empfang sehr herzlich war. Also die Boston Celtics setzen Ausrufezeichen, zementieren ihren Platz an der Sonne da im Osten, 31 zu 10 jetzt die Bilanz. Die Cleveland Cavaliers bleiben auf Platz 3 mit 25 zu 13 hinter den Toronto Raptors und den Boston Celtics. Und auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass es sicherlich ein Ausrufezeichen ist, aber ein Stück weit eben auch ein Muster ohne Wert.
Und ein wichtiger Sieg im Rennen um die hinteren Playoff-Plätze im Westen gelang den Pelicans. Die setzten sich nämlich mit 108 zu 98 gegen die Utah Jazz durch. Und Anthony Davis mit 29 Punkten und 15 Rebounds, einer der Garanten für diesen Erfolg. Ein Erfolg, einen klaren Erfolg gab es dann auch für die Oklahoma City Thunder, die auswärts bei den Lakers mit 133 zu 96 gewannen. Russell Westbrook 20 Punkte, 12 Assists, also kein Triple-Double, aber immerhin ein Double-Double für den Mann. Und das war der 21. Sieg von OKC, die ja in dieser Saison auch noch nicht so gut unterwegs sind gegen die Lakers. Und für die war es die 13. Heimniederlage in dieser Saison. Und zum Abschluss schauen wir auf das, was in Dallas passiert ist. Da gab es nämlich ein sehr, sehr enges Match über weite Strecken zwischen den Mavericks und den Golden State Warriors, dass die Warriors am Ende mit 125 zu 122 gewannen, die 4-Spiele-Siegesserie der Mavericks damit beendeten. Aber das erst, Felix, in den letzten Sekunden, als Stephen Curry dann nochmal zum Dreier ansetzte.
Ja, und es ist unfassbar bitter, denn es war ein wirklich, wirklich gutes Spiel der Dallas Mavericks. Vielleicht sogar das Beste, das sie diese Saison gezeigt haben. Man hat gemerkt, dass sie Selbstbewusstsein hatten nach dieser Siegesserie. Und ja, das, obwohl das Spiel eigentlich nicht zu ihren Gunsten verlief, wenn man das vielleicht mal so sagen möchte. Die Dallas Mavericks vom Saisonbeginn wären hier wahrscheinlich aus der Halle geschossen worden. So war die Partie bis Mitte des ersten Viertels ganz ausgeglichen. Und dann ja, ließ Golden State so das erste Mal ein bisschen die Lücke aufgehen, führte dann mit 12. Aber Dallas eben immer wieder dran, kämpfte sich zurück, konnte das Spiel zwar nicht direkt ausgleichen, aber es zumindest eng machen und zu einem Einbesitzspiel oder Einballbesitzspiel machen. Und egal, was Golden State versuchte, es war immer wieder so, dass die Dallas Mavericks sich zurückrobbten, ranrobbten. Und dann hatte man so ein bisschen den Eindruck, okay, noch 5 Minuten auf der Uhr, Golden State führt jetzt mit 10 im vierten Viertel. Das Ding ist vielleicht jetzt doch vorbei. Vielleicht fehlt Dallas jetzt hinten raus der letzte Punch. Aber nix da. Die Dallas Mavericks kamen zurück und stellten dann tatsächlich kurz vor Spielende, ich glaube, es waren noch 12 Sekunden auf der Uhr, durch Harrison Barnes, der sich gut gegen Patrick McCaw durchsetzte, auf eben 122 zu 122. Und dann haben sie nicht so super viel verkehrt gemacht. Aber es ist eben Golden State, das da auf der anderen Seite steht. Stephen Curry war dann letzten Endes derjenige, der den Ball bekam und ganz, ganz langsam in die gegnerische Hälfte dribbelte. Und dann kam der Screen von Draymond Green. Er konnte damit dann Dennis Smith abschütteln. Dirk Nowitzki bekam die Lücke nicht schnell genug zu. Und wenn Stephen Curry dann so viel Platz hat, wie er in dieser Situation dann vorhanden war, dann ist ja letzten Endes nothing but net angesagt. Und so ging der Ball dann durch die Reuse 3 Sekunden vor dem Ende. Und das Spiel war entschieden. Stephen Curry einmal mehr mit einer herausragenden Leistung. Zweites Spiel nach der Verletzung, zweites Mal über 30 Punkte. 11 von 19 aus dem Feld, 6 von 13 von der Dreierlinie. 8 Assists verteilt, 32 Punkte. Also im Schnitt jetzt 35 Punkte in diesen beiden Spielen nach seiner Verletzung. Dazu dann eben auch noch die großartige Unterstützung der anderen großen drei Namen. Kevin Durant mit 25 Punkten, Entschuldigung. Klay Thompson 25 Punkte, Draymond Green 18 Punkte, Durant dazu noch mit 12 Rebounds, Green mit 11 Rebounds. Also 100 der 125 Punkte machten die vier großen Namen. Und das ist dann am Ende womöglich auch der ausschlaggebende Faktor gewesen, warum die Golden State Warriors dieses Spiel gewonnen haben, weil ihre vier Großen eben die Leistung gebracht haben, die man von ihnen erwartet. Auf der anderen Seite die Mavericks durchaus mit, ich hatte es gesagt, einer sehr, sehr guten Leistung, die sie angebracht haben. Wes Matthews war am Ende Topscorer, 22 Punkte von ihm, 7 von 10 Dreiern gingen dann rein. Dazu Dwight Powell von der Bank kommt, 21 Punkte. Yogi Ferrell, J.J. Barea von der Bank, 11 und 13 Punkte. In der Starting Five Dirk Nowitzki, 12 Punkte, 8 Rebounds. Maxi Kleber mit 5 Punkten, ein schöner Dank dabei. In Summe allerdings nicht so ganz herausragend gespielt. Harrison Barnes mit dem Ausgleich, der am Ende dann doch nichts wert sein sollte, 18 Punkte. Dennis Smith Jr. Mit wenig Wurfglück, aber 8 Assists verteilt, 14 Punkte bei 6 von 18 Würfen. Also die Dallas Mavericks mit einem guten Spiel und man kann nur hoffen, dass sie sich ja daran erinnern werden, wie sie dieses Spiel gespielt haben und dass es eben beinahe gegen das beste Team der Liga gelangt hätte, zumindest in die Overtime zu kommen. Und die Golden State Warriors, die zeigen, dass Stephen Curry das Basketballspielen auf keinen Fall verlernt hat in seiner Verletzungspause.
30. Sieg für die Warriors, 13 sind derzeit bei den Mavericks auf der Habenseite, aber trotzdem ein Mutmacher für die Jungs aus Dallas, für die Jungs um Dirk Nowitzki. Mehr NBA natürlich dann morgen hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de, die werktägliche Dosis Basketball aus den USA gibt's natürlich bei uns und ihr könnt's hören als Podcast bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder natürlich auch in unserer App für iOS und Android. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast. Unser Motto hier auf meinsportradio.de und ihr solltet am besten alle unsere Feeds abonnieren, dann seid ihr nämlich immer auf dem Laufenden, was aktuellen Sport und aktuelle Inhalte von meinsportradio.de anbelangt. Felix, vielen Dank.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Von 0
auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.